im Europäischen Rat miteinander intensiv beraten. Ich habe dabei die Gelegenheit, wieder einmal meinen Freund Emmanuel Macron und Frankreich zu vertreten, weil er sich auf den Weg nach Mayotte gemacht hat. Und das ist ja auch wichtig. Da hat eine furchtbare Naturkatastrophe unzählige Opfer gekostet. Und wir sind alle auf der Seite Frankreichs. Ich habe ihm persönlich noch mal versichert, dass wir bereit sind, in jeder Weise hilfreich zu sein. Und die gestrige Diskussion hat auch gezeigt, dass viele andere gerne hilfreich und unterstützend sein wollen. Wir werden heute erneut über die Frage der weiteren Entwicklung des Krieges, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, diskutieren mit Präsident Zelensky. Ich habe ihn gestern mit einigen Verbündeten aus dem NATO-Kreis getroffen und mit ihm sehr ausführlich diskutiert. Wir werden das heute auch noch einmal tun. Das ist notwendig, denn wir sind jetzt in einer ganz besonderen Situation. Der Krieg dauert jetzt schon sehr, sehr lange. Er hat unzählige Menschenleben gekostet. Und deshalb ist es jetzt ganz wichtig, dass ein paar Dinge miteinander klar sind. Das Erste ist, wir müssen die Unterstützung für die Ukraine dauerhaft absichern. Es muss klar sein, dass wir bereit sind, so lange die Unterstützung zu ermöglichen, wie sie gebraucht wird. Und deshalb habe ich sowohl gestern als die Gelegenheit genutzt und werde das auch heute noch einmal tun, dafür zu werben, dass auch alle noch einmal gucken, was sie zusätzlich machen können zur Luftverteidigung, zur Flugabwehr, zur Frage Artillerie, zur Frage Munition, all das, was notwendig ist, damit die Ukraine ihre Unabhängigkeit und Souveränität verteidigen kann. Es ist klar, dass in der jetzigen Situation darüber zu diskutieren ist, wie die Dinge sich weiterentwickeln können. Und deshalb braucht man klare Prinzipien. Das, was ich erhoffe, heute auch noch einmal gemeinsam festzuhalten, ist, dass es keine Entscheidung geben darf über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg. Das gilt für uns als auch für alle anderen. Wir müssen das mit den Ukrainerinnen und Ukrainern gemeinsam entwickeln, was möglich ist. Und aus meiner Sicht ist das auch genau die Aufgabe, um die es jetzt geht. Und es bleibt dabei, dass wir darüber aber die zwei großen Aufgaben nicht aus dem Blick verlieren dürfen, vor denen wir jetzt stehen, die wir zu lösen haben. Erstens, das Töten muss ein Ende haben. Wir müssen in eine Situation kommen, wo Frieden möglich wird. Und es muss auch ganz klar sein, dass es keine Eskalation des Krieges geben darf zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO. Also ein sehr besonderes, sehr bedrückendes Thema, wenn man an die unzähligen Toten denkt und an die furchtbaren Zerstörungen, die in der Ukraine angerichtet worden sind durch den russischen Angriff. Aber natürlich eine Frage, die wir diskutieren werden. Wir werden uns hier auch über die Rolle Europas in der Welt unterhalten. Da geht es um unsere Haltung zu einer Welt, die sich ändert, mit vielen neuen Mächten, die aufkommen, insbesondere in Asien, in Afrika, im Süden Amerikas, wird es bedeutende Nationen geben, die über das Geschehen der Welt mitreden wollen und auch das Recht haben, mitzureden, die ökonomisch stärker werden. Und darauf müssen wir uns jetzt vorbereiten. Die Welt wird nicht bipolar werden, wie der eine oder andere annimmt, sondern sie wird eine sein mit sehr vielen unterschiedlichen Kräften. Und wichtig ist, dass es eine friedliche Welt wird, in der ökonomischer Austausch möglich ist und der Europa mit seinen Vorstellungen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eine gute Perspektive hat und wirtschaftlich stark bleibt. Das werden wir diskutieren müssen. Wenn es um wirtschaftliche Stärke Europas geht, geht es um Bürokratieabbau, ein ganz großes Thema, wo ich große Hoffnung habe an die künftige Kommission, dass es wirklich dazu kommt, dass erhebliche Vorschriften verändert werden, sodass weniger bürokratischer Aufwand und mehr Geschwindigkeit für wirtschaftliches Wachstum möglich werden. Und wir müssen uns natürlich auch auseinandersetzen mit den Industrien, die gegenwärtig besonders herausgefordert sind. Das gilt für die Autoindustrie. Die Kommissionspräsidentin hat einen strukturierten Dialog mit der Autoindustrie in Europa angekündigt. Ich unterstütze das und werde ihr auch heute noch mal meine Unterstützung und die Unterstützung Deutschlands in dieser Sache versichern. Klar ist, dass ein paar Dinge dabei zu regeln und zu besprechen sind. Ich glaube, es muss jetzt schnell zu einer Verständigung mit China über die Zollfragen kommen. Das macht keinen Sinn, das konfliktär auszutragen. Und deshalb appelliere ich an alle, dass sie die Verhandlungen jetzt zu einem guten Ergebnis bringen. Zweitens, in der bedrängten Situation, in der die Automobilindustrie in vielen Fällen weltweit, aber ganz besonders in Europa ist, macht es auch keinen Sinn, sie jetzt noch zusätzlich mit Strafzahlungen wegen nicht erzielter Ergebnisse im kommenden Jahr 25 zu belasten. Das muss auch jetzt bald entschieden werden. Und deshalb sollte die Kommission einen Weg finden, dass die Strafzahlung, falls sie erforderlich würden, nicht die finanzielle Liquidität der Unternehmen, die jetzt in Elektromobilität, in moderne Produkte und Fahrzeuge investieren müssen, beeinträchtigt. Und im Übrigen zeigt sich, dass es sinnvoll ist, dass wir die Produktion von Elektrofahrzeugen gemeinsam in Europa anregen. Es gibt sehr unterschiedliche Vorschläge und auch Maßnahmen, die in den einzelnen Ländern ergriffen werden. Das wird der Wirklichkeit eines europäischen Pkw-Marktes aber überhaupt nicht gerecht. Denn alle großen Fahrzeughersteller produzieren in vielen europäischen Ländern das eine Auto dort, das andere Auto dort. Es gibt gar keinen gezielte Möglichkeit, die Produktion im eigenen Land zu fördern, sondern das gibt nur sehr ungezielte Möglichkeiten. Am besten wäre es also, es gäbe ein gemeinsames Förderkonzept für alle Staaten Europas, und das ist auch meine Forderung, die ich heute hier auf den Tisch legen werde. Gleiches Thema gilt aus meiner Sicht für die Frage Stahl. Da sehen wir, dass alle Stahlproduzenten in Europa Schwierigkeiten haben. Sie sind herausgefordert mit Überkapazitäten, die auf dem ganzen Weltmarkt existieren, mit Billigimporten, die aus vielen Ländern kommen. Das kann so nicht weitergehen, und deshalb brauchen wir eine gemeinsame Strategie in dieser Frage. Wir sollten nicht vergessen, Europa ist mal gestartet als Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Und jetzt sollten wir die Stahlindustrie zukunftsfest machen, gemeinsam in Europa. Viele gucken ja immer nur auf ihre nationale Berichterstattung, aber wer einmal die europäischen Berichte gemeinsam anschaut, wird feststellen, überall gibt es Probleme, und deshalb muss hier auch koordiniert in Europa gehandelt werden. Meine Forderung also, eine große Stahlkonferenz durchzuführen, in der diese Fragen besprochen werden und gemeinsam gehandelt wird. Auch im Übrigen entwickelt wird, wie wir gegen Dumping auch mit Zollpolitik vorgehen, denn in diesem Fall wäre das auch angebracht. Letztes Thema, das uns hier bewegen wird, ist die Frage der Migration. Da sind wir sehr weit gekommen mit den Entscheidungen zum gemeinsamen europäischen Asylsystem, mit der gemeinsamen Bereitschaft, die Außengrenzen Europas effizient zu schützen, aber eben auch mit ganz neuen aktuellen Entscheidungen, die wir gerade getroffen haben, etwa gegen Schleuserkriminalität bei den Innenministern. Und das muss weitergehen, deshalb werden wir darüber diskutieren. Pragmatismus ist gefragt, und da werden wir jedenfalls unseren Beitrag leisten. Deutschland hat es mit den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, geschafft, die irreguläre Migration in den letzten Monaten um fast 50% zu reduzieren, wenn wir auf die Asylgesuche schauen. Und das zeigt ja, dass entschlossenes, pragmatisches Handeln hilft.
Welche Zugeständnisse muss Präsident Zelensky machen, damit es zu Friedensverhandlungen kommen kann?
Nochmal, es darf keine Entscheidung über die Köpfe der Ukrainer hinweg geben. Und es würde ja schon anfangen, wenn man in einem Gespräch mit Journalisten sagen würde, was die Ukrainer machen sollen. Die müssen sich schon selber überlegen, was ihre Wege sind. Und deshalb glaube ich, ist es auch ganz unangebracht, dass einige jetzt darüber diskutieren, was als dritter und vierter Schritt folgen sollte. Wir sind jetzt dabei, darüber nachzudenken, was demnächst geschieht. Und erstmal ist hier die weitere Unterstützung der Ukraine wichtig. Ein klarer Kurs, dass es keine Eskalation des Krieges gibt, dass es nicht zu einem Krieg auswächst zwischen Russland und der NATO. Ein klarer Kurs, der deutlich macht, dass wir immer versichern, und zwar tief in unserem Innern, dass wir nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg Entscheidungen treffen werden.
Herr Bundeskanzler, ein Waffenstillstand könnte früher kommen als
Donald Trump und Wladimir Putin sich am Verhandlungstisch einig würden, wie es in der Ukraine aussehen soll. Was können Sie tun, dass Sie das nicht über die Köpfe aller Europäer hinweg einfach beschließen?
Mein Eindruck aus den Gesprächen, die ich mit dem amerikanischen Präsidenten, der es ja wieder werden wird, geführt habe, ist, dass eine gute Kooperation zwischen Europa und den USA möglich ist. Und deshalb sollten wir auch versuchen, das hinzukriegen. Das ist eine gemeinsame Angelegenheit. Wir haben gemeinsam uns aufgemacht, die Ukraine nicht alleine zu lassen und zu unterstützen. Und der Grundsatz gilt eben immer, keine Entscheidung über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer und das heißt natürlich auch der europäischen Staaten hinweg. Sie wissen, dass ich sehr entschieden dafür plädiere, dass man, wenn man klar positioniert ist und eine feste Haltung hat, dann auch mit dem russischen Präsidenten sprechen muss. Ich habe das selber getan vor dem Krieg und ihm gesagt, was zu sagen ist. Ich habe das nach Ausbruch des Krieges getan und sehr klar Position bezogen, jetzt jüngst auch wieder. Und insofern ist das natürlich ein Teil von allem. Aber das funktioniert ja nur, weil wir uns unserer selbst und untereinander sicher sind, dass hier nicht über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg entschieden wird. Nochmal, es ging jetzt darum, erstmal dafür zu sorgen, dass die Ukraine nicht alleine gelassen wird und dass sie ihr Land verteidigen kann. Da muss was getan werden. Deutschland ist mit großem, großem Abstand der größte Unterstützer der Ukraine. Nochmal zur Erinnerung, wir haben fast 30 Milliarden Dollar, 28 Milliarden Euro an Waffenlieferungen organisiert und auf den Weg gebracht. Einige kommen noch, aber alles ist unterwegs und längst da. Und wir werden auch weiter der größte Unterstützer der Ukraine in Europa bleiben. Alles, was wir an Leistung zusammen erbracht haben für die Ukraine, hat einen Umfang von 37 Milliarden Euro. Und da sind nicht mitgezählt die Leistungen, die über die Europäische Union von uns ja immer zu einem Viertel mitfinanziert werden. Und das, was wir an Kosten tragen für die Aufnahme von über 1 Million ukrainischer Flüchtlinge in Deutschland. Also ein großer Beitrag. Aber meine klare Aussage ist, ich würde mir wünschen, dass überall in den europäischen Hauptstädten noch mal geguckt wird, was man in den Haushalten, in den Budgets, die jetzt festgelegt werden für das kommende und das übernächste Jahr, noch an zusätzlichen Möglichkeiten absichern kann, damit die Ukraine auch die notwendige Unterstützung zur Verteidigung des Landes bekommt und selbstverständlich hilft da der 50 Milliarden Dollar Kredit, den wir über die G7 organisiert haben, wo Europa einen wichtigen Beitrag leistet. Aber das kann nicht alles sein, was geschehen ist. Da müssen alle noch mal schauen.
Georgia also on agenda today. What will be your position and also what can you tell to those people who are standing in the streets of Georgia and fighting European future?
Wir wissen, dass die Bevölkerung Georgiens sehr nach Europa strebt. Das ist ein demokratischer Wille, der dort existiert. Und deshalb haben wir ja den Weg dazu auch eröffnet. Und wir schauen genau hin. Europa, die Europäische Union ist eine Gemeinschaft von Staaten, die sich verpflichtet haben, auch gemeinsame Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu haben.
Präsident Macron vertreten, er wird immer Kurden in Schutz nehmen. Würden Sie auch heute über Kurden sprechen? Weil Kurden haben gegen die IS gekämpft, jetzt die Türkei Kurden angreifen. Was ist Ihre Position?
Ich habe gestern schon dazu Stellung genommen auf Ihre Frage und wiederhole die Antwort von gestern nochmal. Es ist gut, dass Assad gestürzt ist. Der hat unglaublich viele seiner eigenen Bürgerinnen und Bürger angegriffen, getötet, gefoltert. Und jetzt ist die Möglichkeit da für ein sicheres Leben der sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, der sehr unterschiedlichen Religionsgemeinschaften, eine Etablierung eines Systems, bei dem Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und ein Miteinander sehr unterschiedlicher Bevölkerungsteile möglich ist. Und darum fühlen wir uns auch verpflichtet.
Herr Bundeskanzler, mit Donald Trump im Weißen Haus könnte sich sehr schnell einiges ändern. Er hat ja schon Importzölle bis zu 20% angeboten. Das würde besonders Deutschland hart treffen. Wie sicher können Sie hier sein, dass die EU Deutschland unterstützen würde in so einem Fall?
Wir handeln in Handelsfragen alle gemeinsam. Das hat sich immer schon erwiesen und das ist eine Stärke. Deshalb begrüße ich auch, dass jetzt eine Verständigung über das Mercosur-Abkommen zustande gekommen ist. Europa wird seine Rolle in der Welt nur wahrnehmen können, wenn es mit aller Welt Handel treibt, wenn es europäische Direktinvestitionen im Ausland gibt, Direktinvestitionen aus anderen Ländern in Europa und einen sehr engen Austausch. Deshalb sind diese Handelsabkommen von größter Bedeutung. Und wir sind ein starker Wirtschaftsort. Insofern werden wir sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Die Welt hat von der Globalisierung profitiert. Das ökonomische Wachstum und der Wohlstand sind dadurch größer geworden, überall. Und das sollten wir bei allem, was geschieht, nicht vergessen.
Letzte Frage noch, Herr Bundeskanzler. Wie energisch werden Sie hier heute die Positionen von Emmanuel Macron vertreten, auch wenn Sie sie selbst nicht teilen?
Ich vertrete den französischen Präsidenten übrigens nicht das erste Mal. Und ich werde die Positionen der französischen Regierung vortragen, was angesichts der sehr engen Kooperation zwischen unseren beiden Ländern und zwischen ihm und mir auch gar kein Problem ist. Ich danke Ihnen allen für Ihre... Danke Ihnen allen, sehr schön.
Vielen Dank.